Sie treffen sich in einem kalten, grauen Gemeindesaal. Die Frauen in dem Frauenchor Die Kantarinen in Stuttgart. In den Kirchenräumen singen sie, und das ist das durchaus Besondere an diesem Chor, ihre Lieblingslieder. Der Chor, so heißt der neue Roman von Anna-Katharina Hahn. Und es sind ganz unterschiedliche Frauen, in deren Leben die Autorin blickt. Von der erfolgreichen Personalchefin bis zur alleinerziehenden Putzfrau. Anna-Katharina Hahn ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie singen selbst nicht in einem Chor. Wie sind Sie denn darauf gekommen, einen Chor zum Dreh- und Angelpunkt Ihres neuen Romans zu machen?
Also im Grunde war die Pandemie schuld daran. Ich habe ja eine ganze Menge Freunde und Freundinnen, die begeisterte Chorsängerinnen, Chorsänger sind und deren ja fast schon Qual, nicht zu den Proben gehen zu können oder Zoom-Proben mit versetzten Zeiten zu ertragen, dann später, als es etwas wärmer wurde in Parks oder eben auch bei weit geöffneten Fenstern in ausgekühlten Proberäumen zu singen. Das hat mir dann die Idee gegeben, dass ein Chor nicht nur was ist, dessen viele Menschen dringend bedürfen, sondern auch ein Ort, an dem die unterschiedlichsten Menschen zusammenkommen, also die verschiedensten Generationen, die verschiedensten Berufe und Lebensumstände. Und schon war die Idee da.
Und die Frauen treffen sich in einem Gemeindesaal, wahrscheinlich evangelisch oder?
Ja, ich hatte eine evangelische Kirche in meinem Stuttgarter Viertel, die Markuskirche, schon sehr vor Augen, auch wenn ich das ein bisschen umgestaltet habe. Also der Saal ist größer und der Park, der daneben liegt, den habe ich mir auch ausgedacht.
Aber religiös oder kirchlich sind diese Frauen nicht?
Ich denke, sie haben schon Prägungen auf alle Fälle erfahren und sie haben auch Sehnsucht, aber sie sind nicht fromm oder gar kirchentreu, das kann man nicht sagen. Also eher zweifelnd und weit weg davon. Das sieht man bei Alice gerade am Anfang, der Hauptfigur, dass sie sogar sich schämt, dass sie glaubt, sich entschuldigen zu müssen, praktisch für das Proben im Kirchenraum, für das Kreuz, was da hängt, als eine junge, neue Mitsängerin zu ihnen stößt, Sophie.
Also allzu christlich sind wir hier nicht, so ähnlich sagt sie das der neuen interessierten Frau, die mitsingen möchte. Komisch, dass Alice, diese Hauptperson, sich aber doch in diesem kalten, grauen Gemeindesaal auf eine bestimmte Weise geborgen fühlt.
Ja, sie ist auch wütend auf sich selbst. Also ihr Bewusstseinsstrom, ihre Gedanken gehen schon so, dass sie ihre Zuflucht verleugnet. Also sie ist sich dessen durchaus bewusst, aber sie tut halt das, was, glaube ich, vielen Menschen, die sich zum Christentum hingezogen fühlen oder die noch gläubig sind, reflexartig ankommt, dass sie das dann doch wieder klein macht. Das ist praktisch eine intellektuelle Bankrotterklärung ja für viele ist, wenn man sich zum christlichen Glauben bekennt. Und Alice hat diese Abwehrhaltung auch. Sie glaubt, es niederschwellig halten zu müssen, die kirchliche Bindung, die sie und auch den Glauben, den sie vielleicht noch hat.
Und doch bietet ihr Roman etwas äußerst Katholisches an. Also es ist schon sehr ungewöhnlich, dass in einem zeitgenössischen Roman die Marienlitanei auf einer ganzen Seite zitiert wird. Wie kommt die Marienlitanei in Ihren Roman?
Diese Figur, zu der die Marienlitanei gehört, die ist allerdings mit Vorsicht zu genießen. Talita, eine junge Studentin auch, die Mitbewohnerin von Sophie, sie ist ein wildes und unberechenbares Geschöpf und sie singt die Marienlitanei und behauptet von sich auch praktisch so eine Art Marienkind zu sein, etwas, was man ja eher aus dem 19. Jahrhundert kennt und früher, das ist Mädchen gibt, die einfach der Jungfrau Maria sich verschreiben, wie man heute sich vielleicht Taylor Swift verschreibt als Fan. Und Talita hat aber auch einen Davidstern und einen Halbmond und eine Hand der Fatima umhängen. Sie ist also Crossover und sie ist ganz spirituell offen und ein stark spiritueller Mensch, der auch für den Umweltrettungsgedanken brennt. Sie schert sich nicht drum, was die Leute von ihr denken, wenn sie Regenwürmer von der Straße aufklaubt oder Zigaretten kippen. Ihr ganzes Äußeres ist wild und frei. Und sie hat sich selbst definiert als Kind der Mutter Maria, die sie beschützt. Und ich denke, man kann es schlechter treffen.
Ist sie verrückt?
Nein, Talita ist nicht verrückt. Talita ist eine Form der Existenz, die sich ein anderer Mensch im Roman, eine andere Figur, nämlich Sophie, sehnlichst wünscht.
Talitha, der Name ist aramäisch, müssen wir vielleicht auch erklären, taucht im Markus-Evangelium auf. Mädchen, steh auf, heißt es da. Ja. Und Jesus erweckt ein totes Mädchen zum Leben. Warum dieser Name? Welche Bedeutung hat der für den Roman?
Ich hätte gerne für diese Figur einen Namen gehabt, der nicht so viel transportiert, also der praktisch kein Eigenname ist, sondern nur ein Mädchen. Ein Mädchen, was praktisch aufgeladen ist mit Glauben. Und was kann da besser sein als dieses Auferweckte aus dem Markus-Evangelium? Und die Geschichte ist sowieso wunderbar, wie all diese Wunder Jesu. Und dieses Mädchen, was wieder aufsteht, das fand ich schon immer eine großartige Geschichte. Und ich habe nach einem Namen gesucht, habe dann als erstes halt das Neue Testament auch zur Hand genommen. Und es hat lange gedauert, ihn zu finden.
Wie kann man leben, ohne zu glauben? Das fragt Talitha. Durchaus berechtigte Frage, oder?
Ich muss sagen, ich bin jetzt auch kein glaubensfester Mensch. Ich bin praktisch eher die Verkörperung von Alice, was so meine Glaubenspraxis angeht. Ich möchte es gerne. Ich schleppe auch immer einen Rosenkranz mit mir rum und ich gehe in jede offene Kirche. Aber ich bin keine Kirchgängerin, die zu den Gottesdiensten geht, außer vielleicht an Weihnachten. Und ich habe große Hoffnungen, aber mit der Praxis hapert es halt. Und ich bin hin und her gerissen in Zweifel. Aber Alice fühlt sich geborgen in diesen Räumen. Und ich fühle mich eigentlich auch immer sehr geborgen. Und ich lese gern die Texte.
Das ist diese Sehnsucht, die Sie ansprachen nach
eine
Geborgenheit.
Sehnsucht, aufgehoben zu sein und irgendwie gerettet zu werden. Aber da gehört natürlich viel mehr dazu. Also ich denke, wirklich gläubige Menschen, die haben das entweder als Geschenk, weil sie es von zu Hause so stark mitbekommen haben, oder sie haben sich's hart erarbeitet. Und ich arbeite sehr hart an anderen Dingen, aber ich glaube viel zu wenig an meinem Glauben. Also dass es so funktioniert mit dem Sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Also ich habe noch nie was gehört. Mir kommt das Geheimnis des Glaubens vielleicht noch am ehesten, wenn ich meine Kinder anschaue oder meinen Mann, die Menschen, die ich liebe und auch die sogenannte Natur. Also da reicht ein Blick auf ein Blatt, um zu denken, das kann nicht sein, dass das ohne Plan geschehen ist. Aber der Großteil postmoderner Menschen hier im westlichen Gefilden wird, glaube ich, eher ganz gut ohne Religion auskommen.
Eines der faszinierendsten Sätze im Gottesdienst: Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Als Schriftstellerin ein äußerst faszinierender Satz, ein Wort.
Ja, das sind so viele faszinierende Sätze, aber als Schriftstellerin stelle ich ja die Gegenwart dar und ich versuche natürlich auch, sie in all ihrem Zweifel und Schwierigkeiten darzustellen. Alice ist jetzt keine autobiografische Figur, aber wie bei all meinen Figuren hat sie Teile von mir. Und diese Glaubenszweifel und auch die Sehnsucht danach, das war mir wichtig, auch den kirchlichen Raum darzustellen, der für diesen Chor schon irgendwie bedeutend ist und abfärbt. Auch die Lieder, die diese Frauen singen, das sind nicht nur Schlager, das sind auch Kirchenlieder und
und estnische Lieder, weil die Chorleiterin aus Estland kommt. Das ist auch ganz faszinierend. Nun ist ihr Roman auch ein Liebesroman. Denn Alice verliebt sich in Sophie. Eigentlich eine merkwürdige Liebe, der Alice auch gar nicht traut. Und doch verhält sich die rationale Personalmanagerin sehr irrational. Das scheint sie regelrecht aus der Bahn zu werfen.
Ich denke schon, dass Sophie in ihr was ausgelöst hat, das sie selbst nicht so ganz versteht. Sie macht sie zu jemand anderem. Sie macht sie aus einer zuverlässigen und vollkommen durchgeplanten, organisierten Person zu einer spontanen und unzuverlässigen Frau, die ihre Treue bricht, im Sinne auch gegenüber ihren alten Freunden, die Verabredungen nicht mehr einhält und einfach alles auf eine Karte sitzt. Dabei ist es nicht mal eine Liebe, die eine stark erotische Komponente hat. Also es ist nicht klar und das möchte ich auch nicht auflösen, was für eine Liebe sie da reitet. Aber es hat schon was von einer Amour Fou.
Alice, man denkt natürlich sofort an Alice im Wunderland. Und Sophie erinnert auch an ein Kaninchen, hat ein Kaninchengesicht. Ist das bewusst gewählt, Alice im Wunderland und das Kaninchen, das Alice dann auch in diesem Roman nach Paris entführt gewissermaßen?
Ja, Alice hat natürlich diesen Namen und der Vergleich mit dem Kaninchen, das ist ein kleiner Haken, den ich da geschlagen habe zu Lewis Carroll und Alice in Wonderland, aber eher, weil Alice ja, als sie dem Kaninchen ohne nachzudenken folgt und dann in den Schacht fällt, wobei dieser Fall ganz langsam geht und sie dabei sehr viel Zeit hat nachzudenken, bis sie auf dem Boden aufschlägt. Alice fällt auch und sie denkt überhaupt nicht nach und ihre Welt wird ähnlich auf den Kopf gestellt, wie das dann bei Alice geht, die die Größe wechselt, die ständig seltsam Geschöpfen ausgeliefert ist und überhaupt nicht mehr weiß, wo ihr der Kopf steht. Also der Weg durch das Wonderland ist auch ein Weg der Ratlosigkeit und nicht immer angenehm, auch durchaus gruselig.
Kaninchen tauchen auf, Löwen, Schlangen, ein Hund taucht auf, Mauersegler. Sind viele Tiere in Ihrem Roman? Welche Rolle spielen die?
Tiere sind für mich sehr wichtig, auch als Sinnbild für Geschöpfe, die einfach nur sind, die sich keine Gedanken drüber machen, was am nächsten Tag kommt und die in ihrer Schönheit und Verletzlichkeit uns vollkommen ausgeliefert sind, die wir enorm schlecht behandeln und dann jammern und anfangen, sie zu zählen, wenn es immer weniger werden. Ich habe einfach eine große Affinität zu Natur im Sinne von ja auch der Natur vor der Haustür und dem, was mich umgibt, ist ja so eine Kulturlandschaft aus bewirtschafteten Wäldern, Weinbergen und Gartengrundstücken, also keine wilde Natur, sondern eben der Südwesten mit seiner dichten Besiedlung und trotzdem kann man da sehr viele Tiere, Insekten, Blumen sehen und mich hat das immer schon fasziniert und interessiert. Es ist so aufgeladen auch mit Bedeutung und wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen.
Deswegen gibt es auch eine Art Paradiesort mitten in der Natur in diesem Roman, also eine Art Gartenlaube mitten in der Natur. Das hat dann auch schon was Paradiesisches, ein Wunschort gewissermaßen.
Ja, also diesen Garten, in dem sich immer wieder Chormitglieder treffen, in dem Frauen sich auch Geschichten erzählen, die den Roman dann unterbrechen, so kleine Binnenerzählungen, die die Perspektive der Alice erweitern. Das ist dann schon so eine Art Locus Amoenus. Ja, so ein Garten, in dem Maria sitzt und spinnt mit dem Jesuskind auf dem Schoß, wie auf den mittelalterlichen Gemälden und in dem jede Blume eine Marienblume ist. Ja, von so einem Locus Amoenus träumt ja jeder und natürlich sind auch Liebesgeschichten in dem Buch, die über die Sophie-Alice-Geschichte hinausgehen. Es sind zwei Ehegeschichten darin, Alice und ihr Mann Fred, das ist schon eine Liebesgeschichte, wenn auch keine einfache und Marie und ihr Mann Götz, ebenso schwierig, auf eine andere Weise. Diese Paare bekommen auch alle ihre Geschichten und Auftritte und jedes Paar braucht ja auch so einen verwunschenen Ort, so wie Tristan und Isolde, auch in ihrer Grotte.
Das sind auch tragische Geschichten, leidenschaftliche Geschichten, eben was passiert, wenn es um Liebe geht. Sie haben jetzt einige Personen erwähnt aus dem Chor, unbedingt ansprechen müssen wir auch noch Lena. Lena ist eine besondere Freundin von Alice, ist älter, ist eine pensionierte Lektorin, eine echte Freundin für Alice?
Ja, eigentlich schon. Also sie ist das älteste Chormitglied. Wie Alice ist sie eine Neigschmeckte, wie man bei uns jetzt im Dialekt sagt, also eine, die nicht aus der südwestlichen schwäbischen Gegend kommt, den Dialekt auch nicht spricht. Und sie kommt aus Hannover, Alice stammt aus Berlin. Die beiden haben sich auf Anhieb gut verstanden. Und Lena ist so eine Dame, die es schafft, viele andere Frauen um sich zu sammeln und denen so eine Art Tochterstatus zuzuweisen. Sie hat selbst keine Kinder, hat ihren Neffen großgezogen und ihre Arbeit immer sehr geliebt. Und diese Töchter haben unterschiedliche Stati. Also es gibt die eine, die für das Wohlfühlen, eine fürs Lachen und Singen, eine fürs Reden. Die werden auch durchaus ausgenutzt, will ich nicht sagen, aber sie haben ihre Aufgaben und sie konkurrieren wie normale Töchter auch um die Liebe der Mutter. Also auch eine durchaus schwierige Person, die einen schwierigen Weg vor sich hat mit dieser Konstruktion, die sie für ihr Alter natürlich auch arrangiert hat.
Lena ist älter, Lena erkrankt, Lena stirbt am Ende des Romans. Ohne allzu viel zu verraten, können wir das sagen. Alice beobachtet an ihrem Grab einen Mauersegler. Sie stellt sich vor, dass der Mauersegler ihr einen Gruß von der verstorbenen Freundin Lena bringt. Das tröstet sie durchaus, aber ihr Verstand lacht darüber. Aber so eine Art von Trost ist doch nicht lächerlich, oder?
Ja, das ist ja genau das, worüber wir am Anfang schon gesprochen haben, diese Frage mit der intellektuellen Bankrotterklärung. Also wir sind sicher gar nicht so weit weg von der Natur. Wir sind ja Teil der Natur und die Zeiten, in denen man Vögel als Orakel betrachtet hat, wie die alten Römer, die ist lange vorbei, aber dass man aus dem Vogelflug, wie sie fliegen, dass die Schwalben niedrig fliegen, dass es dann Gewitter gibt und sowas, das darf noch angehen, aber die Suche nach Sinn ist halt das, was der Verstand der Alice nicht begreift. Der Sinn ist nicht mit dem Verstand zu finden. Der Sinn, wo ist Lena hingegangen und habe ich vielleicht Schuld an ihrem Tod? Verzeiht sie mir? Schickt sie mir jetzt einen Gruß? Diese ganzen Fragen lassen sich schwer beantworten ohne ein vernünftiges theologisches Gerüst. Und das lehnt Alice ja ab oder ihr Verstand lehnt es ab. Sie weiß, es gibt etwas, aber sie ist nicht in der Lage, sich das irgendwie zu besorgen und damit ähnelt sie vielen.
Wichtig für ihren Roman sind auch Literaturzitate. Alice im Wonderland, Marienlitanei oder auch ein Gedicht von August von Platen.
Es sind viele Hinweise auch auf meine literarischen Vorlieben, auf meine Liebe zur Romantik natürlich. Also es gibt auch sehr viel Brentano, erfundenen Brentano und echten Brentano, sowohl Clemens als auch Bettini. Der Roman ist sozusagen gefüttert mit Einsprengseln aus meiner Bibliothek. Da sind eingewoben die Zitate oder die Namen derer, die ich gut und passend finde. Und es gibt natürlich auch, weil es ja um Singen und Lieder geht, auch eine Playlist zum Roman. Auf Spotify kann man die finden. Alle 20 Lieder, die im Roman vorkommen, kann man nachhören, was vielleicht ganz gut ist, gerade bei dem doch wichtigen estnischen Lied, was nach einem sehr berühmten Gedicht des ersten modernen estnischen Lyrikers Johann Liev geht. Da kann man das nachhören und auch die anderen Lieblingslieder.
Worum geht es in dem estnischen Lied?
Das heißt Talendab Mesi Pupole, das heißt, sie fliegt hin zum Bienenkorb und es geht also um eine Biene, die immer wieder, egal was passiert mit ihr, egal wie stark der Sturm sie wegbläst, immer wieder fliegt sie hin zum Bienenkorb und so fliegt die Seele des Esten immer wieder hin zum Vaterland. Und das ist ein sehr einfaches, fast ja volksliedhaftes Gedicht in einer ganz simplen Sprache. Damit hat Johann Liev den Worten eines Kommentators auf YouTube die estnische Seele sozusagen in einem Gedicht gefasst. Also die Esten sind ja ein sehr kleines Volk. Sie sind sehr geplagt von Mächten, die sie immer wieder erobert, kolonialisiert und bedrängt haben. Sie haben hart um ihre Sprache und ihre Freiheit immer wieder gekämpft. Und viele sind im Ausland, viele sind exiliert und sehnen sich natürlich auch nach ihrer Heimat. Und dieses Gedicht ist ein Lied geworden, das auch auf diesem Laulu Lupido, einem großen estnischen Sängerfest, was alle 4 Jahre in Tallinn in einem extra Stadion für dieses Sängerfest gesungen wurde. Und man muss dazu noch wissen, dass diese ganze Sangestradition der Esten ja auch sehr viel mit ihrem Freiheitskampf zu tun hat und auch mit der Befreiung der als Sowjetrepublik, dass diese Liedtradition auch UNESCO-Weltkulturerbe ist, weil sie nur dadurch geschafft haben, ihre Sprache und Kultur zu bewahren.
Woher kommt Ihre Kenntnis dieser estnischen Lieder oder überhaupt Ihre Affinität zu Estland?
Das war eigentlich ein Geschenk. Also meine Schwägerin ist in unsere Familie gekommen. Mein Bruder hat eine estnische Frau geheiratet und damit habe ich das Land dann auch kennengelernt und besucht, ihre ganze Familie, und habe angefangen, mich dafür zu interessieren. Ich habe auch angefangen zu lesen, was es in Übersetzungen so gibt und eine unglaublich reiche und interessante Literatur vorgefunden. Das ist dann ein Privileg, das verarbeiten zu dürfen.
Es sind aber nicht nur estnische Lieder, da singen die Chorfrauen ihre Lieblingslieder und das hat ein breites Spektrum. Also Dat du min leifsten bist wird gesungen. Es wird auch am Ende eine wirklich sehr tröstliche Szene am Grab. Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht gesungen.
Und Marmorstein und Eisenbricht hatte ja bei den Chorschwestern, wie sie sich ja nennen, keinen guten Klang, erst als es vorgestellt wurde. Das ist dann Cora, die das sich gewünscht hat, zur Erinnerung an ihre früh verstorbene Schwester. Und Cora passt in diesen Chor nicht so ganz rein. Sie wird zwar zugelassen, natürlich, man ist ja nicht so. Sie ist eine Frau aus einer anderen Schicht, nicht so gut bürgerlich und gebildet. Man merkt ihr das auch sofort an. Eigentlich wurde sie von Marie, Alice ehemaliger bester Freundin, mehr oder weniger dahin gedrängt. Sie sucht Arbeit, sie ist immer nicht gut genug angezogen. Sie hat einen Musikgeschmack, der den anderen Frauen nicht behagt. Sie lachen sie aus und lästern über sie. Und Lena und Alice haben sogar den gemeinen Spottnamen des Mondkalb für sie erfunden. Also Morgenstern natürlich, aber nicht nett und nicht christlich und schon gar nicht auch sowas, was man sich in einem harmonischen Chor vorstellt, aber kommt natürlich vor. Und diese Cora, sie hat ein wirklich schweres Schicksal, was dann aber auch erst nach und nach erzählt wird, hat auch durchaus ihre Macken wie all die anderen Frauen, aber Cora ist eine Figur, in der ich schon auch meine Sorge zeige, wie sehr die Gesellschaft auseinanderfällt und wie sehr jeder doch in seiner Blase sitzt und den anderen nicht verstehen will und auch überhaupt nicht ernst nimmt.
Aber bei aller Tragik, auch der verschiedenen Beziehungen, auch die Beziehung zwischen Marie und Alice steht ja auch auf der Kippe, man hat doch das Gefühl, am Ende siegt doch die Freundschaft. Es ist ein Liebesroman, es ist aber auch ein großes Plädoyer für Freundschaft, Ihr Roman.
Das ist sehr schön, dass Sie das so sehen, Herr Schröer, weil meine anderen Leserinnen und Leser haben fast unisono gesagt, dass es doch sehr grausam und sehr schwarz alles ist und dass Sie die Hoffnung darin auch sehen. Das freut mich sehr, weil ich bin eigentlich gar nicht der Ansicht, dass das so negativ ist. Ich finde auch das Ende recht versöhnlich und ich glaube einfach, Menschen machen Fehler und müssen dann irgendwie miteinander klarkommen. Auch wenn diese Fehler geschehen sind, müssen einander vieles verzeihen, auch in der Ehe, in den Ehen. Ich glaube nicht, dass es Menschen ohne Fehler gibt. Also ich könnte nicht über solche Leute schreiben. Mich interessiert es einfach nicht, wenn alles rund läuft. Und deswegen bin ich jetzt sehr begeistert, dass Sie das gesehen haben, dass es nicht nur schwarz, sondern im Gegenteil eher das halb volle Glas ist.
Vielleicht sollten wir alle mehr miteinander singen.
Ja, auf alle Fälle, wer es kann, muss miteinander singen. Mir ist es leider nicht gegeben. Ich werde das nicht tun jetzt.
Vielen Dank, Anna-Katharina Hahn. Der Roman Der Chor ist ein herrlich vertrackter Mini-Kosmos menschlicher Tragödien und Leidenschaft, in dem letztlich die ganze Welt verhandelt wird. Und das ist einfach großartig erzählt. Das ist eines von vielen Zitaten, die sich begeistert über den neuen Roman von Anna-Katharina Hahn äußern. Ich kann mich dieser Begeisterung nur begeistert anschließen. Der Chor, der Roman von Anna-Katharina Hahn, ist im Surkamp Verlag erschienen. Das Buch hat 183 Seiten, kostet 25 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Dankeschön.